Ja, das stimmt. Aber kannst du mich ein bisschen leiser machen, dass ich mich nicht selber erschrecke, wenn ich rede? Genau, an dem Thema Hoffnung komme ich immer nicht vorbei. Und irgendwie dachte ich, ja komm, es ist Allianz Eröffnungsgottesdienst, auch wenn wir keinen Gastsprecher haben. Irgendwie wäre es doch gut, da anzuknüpfen. Allianz Gebetswoche ist ja was, was nicht nur deutschlandweit stattfindet, sondern was wirklich weltweit stattfindet. Also das ist ja echt keine kleine Sache. Und man hat das Thema Hoffnung drüber geschrieben, um genau zu sein, miteinander Hoffnung leben. Und da habe ich gedacht, nee, da kann ich nicht dran vorbei. Wird keine ausgewachsene Predigt, glaube ich, werden einfach ein paar Gedanken werden und ich hoffe, dass ich sie noch wiederfinde. Nee, lieber nicht. Genau. Und ich würde euch gerne einfach mitnehmen in all die Gedanken, in all das zum Thema Miteinander Hoffnung leben und mal sehen, was da so drin ist. Eigentlich geht es heute schon mit dem ersten Unterthema los, das lasse ich aber aus. Also da könnt ihr die ersten zwei Bibelverse lesen aus dem 1. Thessalonich. Also grundsätzlich, die Allianz Gebetswoche hat ja den 1. Thessalonich 5, genau, dankeschön, im Zentrum und im Quartalsplan hinten drauf, da habe ich ja immer was aus der Passion Translation übersetzt. Das ist der gesamte Text, um den es sich die ganze Woche dreht, aus der Passion Translation. Also wenn ihr da einfach nach hinten schaut, der ist diesmal sehr lang. Der ist sehr lang, weil ich dachte, hey, warum nicht das ganze Ding, was Zentrum ist für die Allianz Gebetswoche, da komplett aus der Passion Translation drauf legen. Und die ersten Verse sind dann tatsächlich zum Thema Gemeindeverantwortliche oder überhaupt Leute in Verantwortung ehren oder irgendwie sowas lasse ich weg, fand ich nur witzig, habe ich in der Vorbereitung gelesen, den Gedanken. Witzig, dass auch in diesem Brief, 1. Thessaloniki, ist ja an die Gemeinde in Thessaloniki, ne? Ist an die Gemeinde. Und das ist kein Thema, was da jemand internes gemacht hat, sondern der Apostel von außen hat einen Brief geschickt und gesagt, denkt einfach dran. Ne? Also von daher werde auch ich heute nicht darüber reden, sondern sage einfach, lesen könnt ihr selber, was Paulus geschrieben hat. Aber ich wollte einfach diese Woche schon mal eröffnen mit diesem Hoffnungsthema. Genau, und die haben das Miteinander Hoffnung leben auch so genommen, zu sagen, hey, Hoffnung in Christus praktisch A, in der Gemeinde leben und B, in diese Welt tragen. Und ich glaube, das braucht es jeden Tag. Ich glaube, dieses Thema kommt nie zu spät und dieses Thema kann nie genug Aufmerksamkeit kriegen. Weil darum geht es doch letztlich, oder? Jesus praktisch in der Gemeinde und nach außen leben. Aber wie kann das sein? Wie kann das aussehen? Und in diesem ganzen Abschnitt vorher in 1. Thessalonicher 5, da geht es auch darum, letztlich die Rüstung anzuziehen und der Helm der Hoffnung auf Rettung aufzusetzen. So heißt es tatsächlich, den Helm der Hoffnung auf Rettung, wenn man in die ausführlicheren Übersetzungen reinschaut. Und ich fand das nochmal spannend, Helm der Hoffnung auf Rettung. Andersrum. ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr den Namen Jesus hört oder sagt, ob da irgendwas für euch klingelt oder ob das einfach, Jesus schon ganz oft gehört, da denke ich eigentlich nichts weiter, außer Jesus ist Jesus. So. Und ein Name Gottes ist ja auch, oder ein Name von Jesus ist ja dann auch, wenn wir es aus dem Hebräischen nehmen, Yeshua. Ja, und wenn wir dann noch weitergehen, ist es eigentlich sogar Jehoshua. Das heißt, da ist noch drin, mein Gott ist Rettung. Finde ich auch extrem spannend mit Josua, seiner Berufung und seinem Ding, weil nämlich da genau dieses Joshua drin steckt. Dieses, da ist Rettung drin. Und es ist aber, das ist aber so stark, weil allein der Name heißt ja quasi, mein Gott ist Rettung. Ja, also dieses Jehoshua heißt, mein Gott ist Rettung. Ist nicht nur der Name. Und manchmal, finde ich, ist dieser Helm, also wir haben schon ganz viel über die Waffenrüstung gesprochen, aber manchmal reduziert der sich irgendwie in meinem Denken oder hatte der sich immer reduziert auf, Helm des Heils. Ne? Helm des Heils. So kurz vorm Helm des Heils. Aber was ist ein Helm des Heils? Also was heißt denn das praktisch? Was heißt denn das? Also was ist denn das übersetzt? Was ist denn das, wenn du ins Leben gehst? Was ist denn dann der Helm des Heils? Helm des Heils, dass es irgendwann schon gut ausgegangen sein wird? Oder wie konkret ist denn das Heil? Das finde ich ganz interessant. Und jetzt da mal hinzugucken und zu sagen, okay, Moment, wenn da in diesem Vers ja auch einfach eigentlich steht, Helm der Hoffnung auf Rettung, steht ja da noch mal mehr konkret drin als nur Heil. Da steht nicht nur Helm der Errettung, sondern da steht Helm der Hoffnung auf Errettung oder der Helm ist oder das, was die Substanz ausmacht, ist Hoffnung auf Rettung, Hoffnung der Rettung. Und ich habe mich die letzten Tage, als ich so mit diesem Hoffnungsgedanken gespielt habe, habe ich immer wieder so gedacht, aber weißt du was, Gott, irgendwie glaube ich, dass Hoffnung nicht nur ein Aspekt von dir ist, sondern dass es mehr ist als nur ein Aspekt von Gott, sondern dass es wie ein Wesenszug Gottes ist, dass es wie eine Identität Gottes ist. Hoffnung. Ja, eine Identität, die anderen alle nicht negiert, weil Gott kann so vieles sein. Gott hat so viele Namen und die widersprechen sich ja alle nicht. Ja, also das ist ja das Coole, dass da irgendwie alles zusammenfließt und wir, die wir es griechisch gerne sezieren, denken dann, okay, wie geht das denn, dass alles irgendwie eins ist und dass du alles bist. Aber wie wäre das denn, wenn wir Hoffnung nicht nur als so, ich weiß nicht, ich finde, wir haben in Europa so dieses Ding von Hoffnung ist es, ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ne, Hoffnung stirbt zuletzt. Ach komm, irgendwie wird schon Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung wird manchmal so klein gekocht. Das ist manchmal nur noch so, also es ist irgendwie eine Erwartung. Ne? Wenn ich auf was hoffe, dann erwarte ich das irgendwie. Aber eine Erwartung, naja, die kann begründet sein und die kann auch unbegründet sein. Oder? Aber wenn ich an Hoffnung von Gottes Richtung denke, dann weiß ich ja irgendwie, die ist ja voll begründet. Also ein Aspekt, den ich euch einfach mal gebe zum Thema, wie wäre das denn, wenn Hoffnung tatsächlich Wesenszug und Identität Gottes ist? Und wenn ich Hoffnung in Person begegnen kann? Und dann habe ich so ein paar Bibelverse und Gedanken, die werfe ich euch einfach zu. In 1. Korinther 13 heißt es ja zum Schluss, und nun bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Und es wird auch immer wieder aufgeschlüsselt, weil es heißt, okay, den Glauben und die Hoffnung, die braucht es irgendwann nicht mehr, weil dann ist alles da, also dann sehen wir alles manifestiert und so weiter. Deswegen ist die Liebe das Größte. Und in der Amplified-Übersetzung, da wo also wirklich auch nochmal der Fokus drauf ist, für was steht dieses Wort, dann steht bei der Hoffnung, dass es eine überzeugte Erwartung ist auf ewige Rettung. Eine überzeugte Erwartung auf ewige Rettung. Und dann habe ich letztens, als ich hier irgendwas gesagt habe, habe ich auch was von Hoffnung erzählt. Witzigerweise, ich erzähle hier spannenderweise immer wieder was von Hoffnung. 2. Korinther 1, Vers 8 und so weiter, da erzählt Paulus, was sie alles durchlitten haben. Also wie schwer das alles war und dass sie fast zerbrochen wären und das alles ganz, ganz furchtbar schrecklich war. Und dann schreibt er aber auch, dass das, was bleibt oder das, wozu es geführt hat, ist die Hoffnung, der Glaube in Gottes Treue, also die Hoffnung auf Gottes Treue, der Glaube in Gottes Treue, also das, was geblieben ist. Also Hoffnung gebunden an Gottes Treue. Und das ist ja auch wieder Gottes Treue, wissen wir, das ist genau, also Treue und Gott lässt sich auch genauso wenig trennen. Das ist genauso Identität, charakteristisch, Wesenszug, was auch immer. Treue kann ich von Gott nicht trennen. Ja, so wenig wie ich Hoffnung trennen kann. Aber wenn ich es jetzt verbinde und sage, okay, es ist Hoffnung auf Treue. Und in Hebräer 10, Vers 23 heißt es, dass wir uns ganz fest an die Hoffnung klammern sollen. Das kannst du mal einblenden vielleicht. Hebräer 10, Vers 23, bestenfalls aus der NGÜ. Und das finde ich allein schon, also das liebe ich am Englischen, cling tightly to the hope. Also halt dich wirklich eng an der Hoffnung fest. Und wenn ich mich eng an was festhalte, dann habe ich es auch eng bei mir. Und wenn ich mich eng an was festhalte, dann ist das nicht irgendwas. Ne? Ich kann mich nicht da eng festhalten. Das geht nicht. Wenn ich mich eng an was festhalte, dann mache ich es zu meinem. Also ich greife die mir richtig. Ich klammer mich wirklich dran. Genau, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Nimm mal den anderen. Den nächsten Vers noch dazu. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Kannst du ruhig nochmal zurückgehen? Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Haben wir das so auf dem Schirm, dass wir uns beständig an Hoffnung festhalten? Ich glaube, das ist oft gar nicht so zentral. Wir merken es eher wieder, wenn die Hoffnung fehlt, dass irgendwie was komisch im Boot ist, dass wir irgendwie anfangen zu hinken, oder? Also ich kenne es zumindest, ich habe es nicht wirklich die ganze Zeit präsent. Aber unbeirrbar an der Hoffnung festhalten und dann der nächste Vers uns gegenseitig dazu anspornen. Lasst uns ermutigen und gegenseitig dazu anspornen, weil wir eine Verantwortung miteinander und füreinander haben. Ich habe das jetzt beim Anbetungsabend am Freitag gesagt, weil ich wirklich so spontan dachte, boah, was bin ich froh, dass ich kein Einzelkind Gottes bin. Weißt du? Also stell dir das vor, dann bist du Kind Gottes, hast aber links und rechts neben dir keinen. Also ist wunderbar, unique, ne? Oh, toll, lalalala. Ist aber total schrecklich, weil wer ermutigt dich denn? Wer sagt denn, hey, komm, lass uns mal Zeit verbringen bei Eisen schärft Eisen? Wer sagt denn, hey, oh, und wie geht's und so weiter? Boah, ich bin so froh, dass Gott keine Einzelkinder hat. Oder? Lass uns das mal auf Schirm nehmen, dass wir keine Einzelkinder sind, sondern dass wir Geschwister haben und sind sogar so viele, dass wir uns aussuchen können, mit wem wir enger gehen können. Ja, und mit wem wir sagen, hey, das ist gut, dass du Geschwister bist, aber bist ein bisschen weiter weg. Auch das ist voll in Ordnung. Ja, das lasst uns jetzt nicht irritieren. Also da, lass deine Prägung von Geschwister haben jetzt da nicht irgendwie reinkrätschen, sondern lass dich einfach daran erfreuen zu sagen, du hast Geschwister. Du hast jemanden links und rechts neben dir, der da genauso dazugehört. Und der sagen kann, hey, weißt du was? Also hier ist gerade scheiße, aber lass uns trotzdem an der Hoffnung festhalten. Also ganz ehrlich, ist so. Und das mit diesem Kling tightly und so, fand ich so cool, weil ich dann gestern Abend spontan dachte, ich muss noch mal gucken, Hoffnung, was ist das hebräische Wort und so weiter. Hebräisch heißt es Tikva. Und Tikva hat zum einen Erwartungen drin. Tikva kommt übrigens auch ständig in der Hatikva drin, also in der Hymne von Israel letztlich. Ne? Ist immer die Hoffnung, solange noch die Augen auf Gott gerichtet sind, solange noch ein Auge gen Osten blickt, wie auch immer. Blabliblub. Also das ist ein Lied der Hoffnung letztlich. Aber was Hoffnung nämlich ist, neben Erwartung, heißt es auch Schnur oder Seil. Und stammt von einem Wort ab, das binden oder warten bedeutet. Also Schnur oder Seil. Und stammt irgendwie von was ab, wo ich irgendwas binde. Die Hoffnung. Also es ist nicht nur ein, ich warte einfach mal ab. Ne? Ich warte einfach mal ab, klingt wie passiv, ich lege die Füße hoch oder was auch immer. Aber das hat auf jeden Fall nicht so viel Aktives. Mich binden an etwas oder mich an etwas festhalten, das hat ja was anderes. Nur das ist was Aktives. Unbeirrbar an der Hoffnung festzuhalten, Zitat Hebräer 3. Genau. Und da habe ich gedacht, das mit dem Seil und dem Festhalten, das kenne ich ja irgendwo her. Jetzt gibt es eine kleine Pause quasi, denn ich habe da was mitgebracht und muss es kurz installieren. Mit der Kabellage wird das jetzt irgendwie ein bisschen lustig. Ja, ich weiß. Also du meinst das da, ne? Ja, das meine ich auch. So, also für die, die es nur hören, ich quetsche mich in einen Klettergurt. Für die, die es sehen, ich habe es bald geschafft. Das ist ein bisschen lustig, wenn man so viele Kabel am Kopf hängen hat. So. Weil das Ding ist, also ein Seil kann ich ja nehmen, ne? Aber mich an einem Seil beständig festhalten, das ist ganz schön anstrengend. Also wenn es jetzt auf mich ankommt, dass ich mich auf einem anderen Seil festhalten muss, holla die Waldfee. Ich weiß, wir haben einen Baum gefällt bei meinen Eltern im Garten und Mein Bruder macht es hier professionell und er ist dann erst hoch und hat alles bis auf den Weg, wo er war, hat er runtergeschnitten, damit wir dann oben das erste Stück runterfällen können. Das heißt, er ist dann nochmal höher, hat dann Seil angebracht. Das ist dann nur, Herr Günther könnte das jetzt besser mit Fachworten erklären, hat dann quasi den angesägt und irgendwann haben wir den rumgezogen. Das heißt tatsächlich, er hatte dieses Seil da oben und wir hingen da unten dran. Wie die Bekloppten. Also wirklich mit voller Kraft. Aber da merkst du mal, wie klein so ein Seil ist. Also das ist eh kein dafür günstiges Seil. Und es flutscht dir raus, das kann dir richtig die Hände verbrennen. Also das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehabt, dass uns irgendwas durch die Hände geratscht ist. Und das wird richtig eklig heiß. Ja, also das mit dem Festhalten ist so eine Sache. Aber wenn dieses Wort nicht nur heißt festhalten, sondern tatsächlich auch mich an etwas zu binden, nämlich zu binden, dann heißt es ja, dass es gar nicht aktiv die ganze Zeit festhalten ist. Ja? Und tatsächlich würde ich, wenn ich klettern gehe, würde ich einen stinknormalen Achterknoten machen und würde dann, ja, das ist jetzt super mit dem dicken Pullover drunter, tschakka. Dann mache ich nämlich den Achterknoten mit dem anderen Seil, also beziehungsweise mit dem anderen Ende, quasi doppelt. So, Mia, kommst du mal zu mir? Mia, komm mal zu mir. Ich brauche dich mal. Nimm mal die beiden Enden und jetzt richtig, richtig ziehen. Richtig ziehen. Richtig ziehen. Häng dich rein. Einfach zu dir, beide Enden zu dir. Hält, okay?
Ja.
Super, danke. Also, ich habe mich reingeknotet. Ja? Ich habe hier einen stinknormalen kleinen Achterknoten. Der ist gar nicht groß. Der ist auch nicht schwer, weil ich mache eigentlich nur eine 8 und nehme das andere Ende parallel dazu. Aber dieser Knoten ist sowas von haltbar. Das heißt, der Werner kann das Ding jetzt auch festhalten. Muss ich aber schon festhalten, ne?
Moment.
Ich sag doch festhalten. So, dann kann ich mich da reinsetzen, ja? Und ich habe nichts gemacht, außer mich reingebunden in ein Seil. Ja? Das ist das, was ein Seil kann. Tatsächlich, wenn ich jetzt klettern gehen würde, hätte ich mich in das Seil gebunden, was von oben schon runterhängt. Das ist ein bisschen, das gibt nicht so gut nach, wie das hier. Das ist nicht so klettergeeignet. Ist minimal mehr vom Durchmesser, aber sonst gar nicht anders. Ich knote mich genau so rein. Und das andere Ende lässt der andere durch so ein kleines Gerät flutschen. Und das hatte ich hier vorne dran. Und man ist sowas von sicher. Man kann da sich reinsetzen. Das heißt, wenn ich nämlich keine Kraft mehr habe an der Wand oder wenn ich was habe, wo ich nicht weiterkomme, wo ich erstmal überlegen muss oder irgendwie sowas, dann kann ich runterrufen und kann rufen, mach mal zu. Zumachen heißt, dass der das Seil straff nimmt. Und das heißt, dass ich, ohne einen Höhenverlust zu haben, mich da einfach reinsetzen kann in dieses Seil. Das heißt, ich hänge dann einfach so ein bisschen an der Wand rum, lalalala, hänge einfach nur in meinem Seil. Ja, ich brauche da keine Kraft, kein gar nichts. Meine Arme, meine Beine können machen, was sie wollen. Ja, und der unten, der hält mich auch nicht mit Muskelkraft, sondern weil wir uns eingebunden haben. Der muss auch nicht aktiv irgendwas halten, der hält einfach nur gegen sein Gerät zu und dann ist dann ein Blockade, also dann bremst du es automatisch und es passiert nichts weiter. Und ich glaube, dass Hoffnung irgendwie so ist, wie sich einzubinden in so ein Seil. Ja, weil dann habe ich nämlich auch die Hände frei. Also es ist auch relativ blöd, was so festhalten zu müssen, dass ich dann nichts anderes machen kann. Ich glaube nicht, dass so Gottes Hoffnung aussieht, weil dann hätten wir alle Hände voll und wir könnten gar nicht unserem Nächsten begegnen. Ja, aber es hat was mit einem Grundsätzlichen zu tun, mit meiner grundsätzlichen Ausrüstung, mit meiner grundsätzlichen Einstellung, mit meiner grundsätzlichen was auch immer. Der Witz an der Sache ist, dass je nachdem, womit ich meinen Kopf zwischendurch beschäftigt habe, kann ich mich sicher oder unsicher fühlen. Obwohl die Basis genau dasselbe ist. Ich habe meinen Kletterkurs damals gemacht, bin eingestiegen, bin geklettert und ich völlig, völlig angstfrei sozusagen da hoch und wieder runter und wie auch immer. habe ja letztes Jahr mich viel mit meiner Traumafortbildung beschäftigt, jeden Monat mindestens ein Wochenende, und wir hatten einige Rettungskräfte und Feuerwehrleute dabei. Und natürlich erzählt man in der Traumafortbildung auch das eine oder andere, weil man ja praktisch auch was üben muss aneinander, und dann erzählt der andere. Das heißt, die Bilder in meinem Kopf haben sich verändert. Ich arbeite mit einer speziellen Gruppe sozusagen von Traumatisierung. Ja, das ist eher ein bestimmter Fokus oder ein bestimmtes Alter vielleicht auch, wie auch immer. Ich arbeite nicht mit Unfallopfer, was noch da liegt. Ich arbeite eher dann danach mit denen. Ja? Das heißt, ich habe aber ein bisschen was von dem Kopfkino, was die ständig vor Augen haben, tatsächlich habe ich mitgekriegt. Ich bin an die Wand und ich habe die Krise gekriegt, weil ich dachte, habe ich meinen Knoten richtig gemacht? Habe ich die jetzt richtig gesichert? Habe ich das jetzt richtig? Habe ich das jetzt? Und der Witz an der Sache ist, es gibt beim Klettern was, das nennt sich Partnercheck. Und Partnercheck heißt tatsächlich, dass der andere sich den Knoten anguckt und sagt, 2, 4, 6, 8, ja, stimmt. Und heißt, dass der in meinen Klettergurt reingreift und guckt, ob er den runterziehen kann. Ja, das heißt, ich bin gar nicht nur auf mich angewiesen, sondern ich habe tatsächlich jemanden anderen, der mir auch sagt, ja, ist safe. Aber mein Kopfkino hat es sich mit dem, was ich mich beschäftigt hatte, hat es sich das verändert. Und ich hing an der Wand da oben, das ist total cool, auf 14 Meter Höhe in der Halle. Und wenn du dann über so Unfälle nachdenkst und so, ja, wenn ich jetzt oben bin, dann habe ich aber keine andere Wahl, als zu sagen, mach mal zu und lass mich ab. Das heißt, der nimmt dich dicht und seilt dich dann ab. Das ist total sicher. Also wenn man das alles gemacht hat, das ist wirklich, da passiert nichts. Aber in meinem Kopf ist jede Menge passiert. Das heißt, es hat für mich auch einfach einen Schritt wieder gebraucht, zu sagen, ah, stopp, okay, jetzt kann ich es zuordnen, weil irgendwann konnte ich es nämlich zuordnen und sagen, ach, Mensch, ich habe da zu viel Kopfkino mitgenommen. Aber nein, das ist eine andere Situation, das ist hier was anderes. Und das nächste Mal bin ich da hoch und es hat mich überhaupt nicht beeinträchtigt, es hat mich nicht beeinflusst. Ja, das heißt, der Helm, der saß irgendwie nicht mehr so richtig. Ja, die Hoffnung, dass ich da heil unten ankomme, war eher so eine Hoffnung stirbt zuletzt, aber vielleicht ja auch jetzt. Ja, aber ich finde, das macht es so ein bisschen praktisch, was Hoffnung ist oder sein kann. Und dann habe ich gedacht, Mensch, meine Güte, wenn ich die Bibel aufschlage, denen ging es doch nicht anders. Das Volk Israel, was da in der Gefangenschaft sitzt, und dann sagt so ein Jeremia, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Die sitzen in der Gefangenschaft. Ja, und die kriegen das gesagt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch eher so ein Seil ist, wo man sich reinknoten muss und sagen muss, okay, ich habe keine Ahnung wie, aber das ist die Hoffnung auf die Rettung. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe mal länger ausgeführt zum Thema, manchmal setzen wir so auf unsere Idee von Gottes Lösung, dass wir damit so richtig baden gehen. Ja, also klar wissen wir manchmal so, so wird es ausgehen und dann sehen wir es auch so. Manchmal denken wir aber auch das und das ist die Lösung und wir gehen damit richtig baden, weil Gott es anders macht. Und das finde ich auch nochmal spannend, bei der Hoffnung zu gucken, woran binde ich mich? Binde ich mich an das, so wird es ausgehen? So und so sieht die Lösung aus? Oder binde ich mich an den Gott, wo ich weiß, okay, ich habe keine Ahnung, aber es wird gut ausgehen? Es könnte so sein, es könnte so sein, aber ich binde mich an Gott. Ja, das macht so einen wahnsinnigen Unterschied. Also, das macht einen wahnsinnigen Unterschied. Und wenn ich dann diesen Vers aus Jeremia nochmal nehme und sage, okay, wenn ich da dieses Tikva, wenn ich das Seil nehme, denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Seil zu geben. Also heißt nicht nur, ich sage euch was, sondern ich gebe euch damit auch was, woran ihr euch festhalten könnt. Ja, wenn wir das Seil da jetzt mal reinlesen. Und das finde ich doch wahnsinnig praktisch. Also dann haben wir nämlich nicht einen Gott, der fern irgendwas drüber spricht, sondern dann haben wir einen Gott, der einfach maximal in die Situation spricht und sagt, okay, ich gebe dir da ein Seil. Und wenn du vergisst, wie es weitergeht, dann kann er immer noch sagen, aber stopp, ich halte das Seil doch immer noch fest. Deswegen haben wir uns miteinander und können uns miteinander anspornen, unbeirrbar an der Hoffnung am Seil festzuhalten. Amen. Kannst wieder loslassen. Danke. Und dann habe ich gedacht, letztlich ging es auch Mose oder David oder so, denen ging es doch auch so. Die haben irgendwie total große, oder Abraham. Geschweige denn Abraham, der hat immer noch genug spannende Ideen von Gott gekriegt. Ne? Also denen ging es doch irgendwie auch so. Die mussten ja auch so Zeiten überbrücken. Und jetzt stellen wir uns vor, Gott sagt einfach, hey, ich gebe dir Hoffnung, ich gebe dir ein Seil, ich gebe dir was, woran du dich festhalten kannst. Und wo du aber die Hände frei machen kannst, weil du kannst bei dir einfach einknoten und fertig. Ja, und manchmal musst du vielleicht da oben nochmal klar Schiff betreiben, dass du weißt, dass dieses Seil dich hält. Also das kann dein Job bleiben, ja. Weil das Seil bleibt, keine Frage. Ja, du bist am Seil gesichert. Aber hier oben nochmal klar Schiff zu machen, es bedarf oft unserer Beteiligung. Um dann wieder sagen zu können, wie David im Psalm 71, Vers 5, denn du bist meine Hoffnung, mein Seil. Oh Herr Gott, du bist mein Vertrauen von meiner Jugend an. Und so habe ich noch ein bisschen über Vertrauen dann tatsächlich nachgedacht, weil ich dachte, Hoffnung und Vertrauen, meine Güte, wie nah beieinander ist das denn bitte? Ja, also wenn ich da Hoffnung festhalte, dann hat das auch was von ich vertraue dir, oder? Und dieses Vertrauen, da ist tatsächlich das hebräische Wort, wird auch übersetzt mit Wohlgemut bleiben. Hoch, hoffnungsfroh könnte man vielleicht auch sagen. Trauen, sorglos, getrost sein. Sicher sein. Also das geht irgendwie nicht ohneinander. Und mich hat das an viele Zeiten erinnert, auch in meinem eigenen Leben, wo ich wusste, da haben viel mehr andere Leute mit und für mich teilweise festgehalten, wenn ich es manchmal selber nicht konnte. Ja, also wenn ich an meine Jüschu zurückdenke, an meine Jüngerschaftsschule, meine Güte, meine Mentorin, was hat die Fahne hochgehalten und gesagt, hey, ja, und du wirst da durchkommen, du wirst da durchkommen und hey, wir bleiben gemeinsam und nein, ich glaube das für dich mit, wenn du es gerade nicht glauben kannst, aber ich glaube es für dich mit. Und das finde ich so prägend, das ist das, warum ich auch mit dem Frank irgendwie mitgehen konnte und sagen könnte, nö, im Zweifel halte ich es gerade für dich mit fest. Ja, weil ich glaube, das macht uns total aus. In Zeiten, wo man selber nicht sagt, ich habe keine Ahnung, wie das ausgehen soll, zu sagen, hey, weißt du was? Ich weiß auch nicht, wie es ausgehen soll, aber ich halte das Seil mit dir gemeinsam fest. Und ich erinnere dich, du hast da ein Seil, du bist da angeknotet und da passiert an sich nichts. Und als ich das alles so rekapitulierte, musste ich dann nochmal an dieses Zitat denken, was Steve Backland immer wieder nimmt, wo er sagt, hey, jeder Bereich in deinem Leben, der nicht vor Hoffnung strahlt, da gibt es irgendeine Lüge, die du glaubst. Da gibt es irgendwas, was sich da eingeschlichen hat. Alles, was nicht voll Hoffnung strahlt, da hat sich irgendwas eingeschlichen. Und es ist wie eine Festung dann, ja, weil das einfach, das nimmt ganz schön Raum ein. Ja, und ich glaube, da ist echt Gnade, auch neu zu sagen, jetzt in dem Jahr, miteinander hoffen und zu sagen, hey, nee, und ich lasse die Hoffnung da wieder rein und ich erkenne erst mal an, dass ich da keine Hoffnung mehr hab oder hatte. Ich erkenne an, dass da irgendwie, dass ich auch einfach Mist geglaubt habe, so wie ich einfach in meinem Kopf Bilder hatte von, ich segel da die Wand runter und nein, dieser Aufkleber, den sie da haben, von wegen und kein Partnercheck, Partner weg. Da haben sie nämlich einen Mensch dann da unten hingeklebt. Ja, ne? Kein Partnercheck, Partner weg. Ich nehme nochmal das, was mein Innenleben angeht, und sage, okay, Gott, Heiliger Geist, lass uns da mal gemeinsam aufräumen. Weil das geht irgendwie so nicht. Also da macht der Klettern nicht mehr Spaß. Entschuldigung, aber wenn ich mich da unten liegen sehe, dann macht das keinen Spaß mehr. Und das ist ja das Zeichen, wenn wir Hoffnung ausgeklammert haben, dann machen die Dinge keinen Spaß mehr. Dann ist es einfach nur noch anstrengend. Was habe ich jetzt verloren? Ach so, das ist nicht so schlimm. Das kann ich angeln. Genau. Und manchmal, wenn ich mit meiner Kletterpartnerin unterwegs bin, manchmal rufen wir uns dann auch gegenseitig zu, du kannst doch eine Pause machen. Weil manchmal hängst du da an der Wand, du hast vielleicht einen Vorsprung, wo du irgendwie nochmal so halb hinten rüber und dann irgendwie da und wo ist der nächste Griff? Und das, also du versuchst ja immer einer bestimmten Grifffarbe zu folgen. Ja, also es ist ja schon nicht mehr so cool, wenn du dann einen Griff benutzt hast. Und dann hängst du da und du klammerst dich und du machst irgendwie keine Technik mehr, sondern hängst nur noch mit deiner Muskelkraft, was auch eine spannende Parallelität ist. Weil wenn ich gut klettere, dann brauche ich eigentlich recht wenig Muskelkraft. Ja, weil ich dann viele Schwinge und Technik ausnutze. Wenn ich einfach nur da hochkletter, habe ich hinterher Muskelkater wie Sau, weil ich mich festkralle, weil ich es anders gar nicht gelöst kriege. Ja, also nette Parallelität. Aber manchmal rufen wir uns das auch gegenseitig zu, zu sagen, du kannst doch eine Pause machen. Und dann, okay, mach zu. Und dann machst du zu, also ziehst unten nach und machst es so, dass die halt keinen Höhenverlust hat. Ja, weil es ist auch blöd, wenn du was erreicht hast, dann im Zweifel zu sagen, okay, fang dann 10 Meter unten weiter an. Das ist ein bisschen blöd. Ja, aber dann auch bewusst zu sagen, vielleicht auch zueinander, hey, weißt du was, dann mach du doch eine Pause, setz du dich gerade mal in dein Seil rein. Ich glaube für dich mit. Ich hoffe für dich mit. Man kann sich auch den nächsten Griff zurufen. Ja, durchaus, aber das Sichtvermögen ist manchmal unterschiedlich. Genau, ja, genau. Also ich glaube, das will ich euch einfach zum Thema Hoffnung mitgeben. Und da würde ich noch beten drüber. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich unser Helm sein willst, dass du mit deiner Hoffnung, mit deiner Rettung, dass du unser Helm sein willst, dass du unsere Gedanken bestimmen magst, unser Innenleben wirklich bestimmen magst, auf Hoffnung hin. Ich danke dir, dass du wirklich so gute Gedanken über uns hast, dass selbst wenn wir es gerade gar nicht sehen können und wir wirklich nur noch denken, oh, okay, nee, da ist mehr Unheil als alles andere, dass du sagst, nee, hey, da ist Zukunft und da ist Hoffnung. Nee, ich sag wirklich, dass wir es neu annehmen, deine Hoffnung als Schatz. Wir ehren dich als Gott der Hoffnung, indem wir sagen, hey, wir laden dich neu in unserem Leben ein. Sowohl in die Bereiche, wo wir merken, okay, da ist irgendwie nicht mehr Hoffnung oder da ist die Hoffnung irgendwie klein geworden. Aber auch in Bereiche, wo wir wissen, okay, da ist schon Hoffnung, weil ich weiß, dass du mehr für uns hast. Ich weiß, du hast mehr für uns. Und Heiliger Geist, ich lade dich so ein, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns erinnerst, uns wirklich in dieses Seil eingeknotet zu haben und dass wir da sicher drin sind. Und dass du uns erinnerst, wenn Zeit ist, irgendwie da oben mal wieder klar Schiff zu machen und irgendwie wieder aufzuräumen und uns auf dich auszurichten und festzustellen, hey, nee, okay, ich bin sicher, ich bin da. Und gleichzeitig, Heiliger Geist, befehle ich uns dir an, dass wir merken, dass wir keine Einzelkinder sind, dass wir links und rechts neben uns unsere Geschwister wahrnehmen, dass wir merken, hey, ja, da ist jemand, der hält für mich mit fest und für den kann ich auch mit festhalten oder kann ihn ermutigen zu sagen, hey, hey, wir sind sicher, wir können auch gerade mal Kraft sparen, wir können auch gerade mal einfach uns da reinsetzen und wir wissen, dass du trägst, dass du hältst, dass wir auf dich bauen und auf deine Lösungen. Ja, und gleichzeitig, wenn wir Bereiche haben, wo wir einfach eine bestimmte Lösung irgendwie so fokussiert haben und die ist vielleicht nichts geworden oder wir stehen noch mittendrin und wir haben sowas irgendwie vor Augen, da bitte ich dich um deine Korrektur, Jesus, dass du uns hilfst, unseren Blick wirklich auf das Richtige auszurichten, sodass die Hoffnung nicht enttäuscht wird, sondern dass die wahre Hoffnung einfach wirklich aufblühen kann und zur Blüte kommen kann und wirklich, ja, einfach zeigt, welche Kraft da drin steckt. In deinem Namen, Jesus. Ja, in deinem Namen, Jesus, wollen wir wirklich unbeirrbar an dir als Hoffnung festhalten. Amen.
Vielen Dank, Isabel. So klassisch. Das war wirklich sehr einfach.